Hallo, ich bin Leopold.
Und ich bin Leander.
Und ich bin Ilias und wir sind alle drei von der Kieler Gelehrtenschule Kiel aus der 10. Klasse.
Und unser heutiger Podcast geht um die Grundwasservorkommen in Deutschland.
Wir werden als erstes ein wenig selbst über die Grundwasservorkommen reden, was es für verschiedene Vorkommen gibt und was es für Probleme in Deutschland gibt.
Und danach kommt nachher noch ein Experte, mit dem wir dann gemeinsam über Lösungen und Lösungsansätze reden.
In Deutschland sind ca. 49% der Landesfläche von Porengrundwasserleitern, 12% von Kluftgrundwasserleitern und 6% von Karstgrundwasserleitern bedeckt. Porengrundwasserleiter sind im Grunde einfach Grundwasserleiter, was eine Art riesige Flüsse, aber unterirdisch sind. Jedes Grundwasservorkommen ist ein Grundwasserleiter. Es gibt halt verschiedene Arten und dann sind zum Beispiel Kluftgrundwasserleiter Unterwasserflüsse, die allerdings von festen Gesteinen umgeben sind, wie zum Beispiel Granit. Und Porengrundwasserleiter sind dann Grundwasserflüsse, die durch kleineres Gestein, wie zum Beispiel Kiesel und Sand. Und dann, ja, 49% sind der deutschen Fläche sind von diesen Porengrundwasserleitern bedeckt. Und die sind dadurch so wichtig, da Deutschland zu 74% nur von Grundwasser sich selbst versorgt. Und ja, es gibt nun viele verschiedene Probleme, die diese Grundwasservorkommen bedrohen.
Genau, der erhöhte Wasserverbrauch zum Beispiel seit 2018 ist das Grundwasservorkommen in Deutschland um mehr als 1 Meter gesunken. Was im Gegensatz dazu steigt der Grundwasserspiegel, der Meeresspiegel. Dadurch führt es zu Einbrüchen in den Grundwasservorkommen und diese Grundwasservorkommen versalzen. Dazu hat unser Experte auch eine Lösung, denn den Experten, den wir gleich ranholen, der beschäftigt sich mit der Technik der Wasseraufbereitung. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, Grundwasser wiederherzustellen aus Abwasser, Brackwasser und dadurch noch wertvolle Mineralien und Salze zu gewinnen.
Auch Salzwasser kann so wieder aufbereitet werden, aber dazu wird er uns gleich mehr erzählen.
Herr Hein ist jetzt in unserer Leitung und er wird uns was über sein Unternehmen erzählen.
Ja, mein Name ist Nicolas Hein, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der TerraWater GmbH in Kiel. Bin 57 Jahre alt, habe 2 Töchter und hoffe noch möglichst lange in diesem spannenden Job zu arbeiten.
Ja, danke. Würden Sie kurz einmal erläutern, was TerraWater überhaupt macht?
Ja, die TerraWater GmbH ist vor 12 Jahren gegründet worden. Angefangen haben wir mit klassischer Meerwasserentsalzung. Hier speziell sogar auf solarer Basis. Das heißt, wir wollten aus dem guten Sonne schönes, frisches Trinkwasser machen. Inzwischen haben wir unsere Techniken so hin weiterentwickelt, dass wir allgemeintechnisch gesagt aus jedem Wasser-Abwasser so lange reines, frisches Wasser entziehen, bis am Ende im Zweifelsfall sogar Salz überbleibt.
Und das Ganze ist sogar nachhaltig?
Nachhaltig ist immer relativ. Also, jetzt könnte ich euch fragen, was denn der Nachhaltigkeitsbegriff in euren Köpfen ist, aber grundsätzlich ist es so, dass wir unsere Technik so einsetzen, dass wir als primäre Energiequelle, das ist ein thermischer Prozess, als primäre Energiequelle immer nur Abwärme einsetzen, also Abwärme von bestehenden technologischen Prozessen. Wenn man das schon unter euren Nachhaltigkeitsbegriff packt, ja, dann sind wir nachhaltig.
Ja, also von irgendwelchen Industrien, die schon existieren, nutzen Sie dann?
Ja, das sind zum Beispiel Industrien, ganz praktisch. Wir haben, es fängt an mit solarer Meerwasserentsalzung oder Brackwasserentsalzung in Namibia. Da wird die Mutter Sonne genutzt. Die Wärme wird eingefangen, wird gespeichert über Nacht, sodass die Maschine rund um die Uhr laufen kann. Aber ganz praktisch jetzt hier in Deutschland, hier in Schleswig-Holstein, sind wir auf Biogasanlagen, wo wir die Abwärme der Biogasanlagen, also der Stromgeneratoren, nutzen. Mhm. Um dort die diversen Wässer auf der Biogasanlage so aufzubereiten, dass man sie getrost in die Umwelt lassen kann.
Und wie funktioniert das genau? Also wie findet der Vorgang der Trennung vom Wasser und den Salzen zum Beispiel statt?
Ja. In erster Linie ist es erstmal ein reiner Verdunstungsprozess. Also ich betone bewusst Verdunstung, nicht Verdampfung. Das heißt, wir machen nichts anderes als eure Mutter oder wenn ihr Kaffee kocht oder sonst was. Das heißt, das Wasser wird erwärmt bis knapp unter den Siedepunkt. Das Ganze findet drucklos statt, das heißt unter Umgebungsbedingungen.
Mhm, ja.
Dabei wird logischerweise Wasser rausgelöst. Wasser geht in die Dampfphasen über, also hochgesättigte Luft. Und diese hochgesättigte Luft, warme hochgesättigte Luft, wird dann in unserem System zur Vorwärmung des Rohwassers genutzt. Das heißt, das kalte Rohwasser geht durch Kondensatoren durch. Diese heiße Luft kommt an die Außenseite der Kondensatoren. Die kühlen sich ab. Das ist die Fensterscheibe der Küche. Der Wasserdampf kommt an die Fensterscheibe der Küche und jetzt rinnt das Wasser darunter und das ist unser Destillat. Das heißt, das eigentliche Grundprinzip aller unserer Technologien ist nichts anderes als das, was Mutter Natur uns vormacht. Ich sage auch nachhaltig. Das heißt, Wasser aufwärmen, die hochgesättigte Luft auffangen, hochgesättigte feuchte Luft auffangen und später wieder abkühlen, so dass wir dadurch das Destillat abgeben. Dass ein Salz ausfällt, was der Kollege gerade gefragt hat, ist, wenn man so will, ein zusätzlicher Bonus. Und zwar, wenn man so lange Wasser aus einem Wasser entzieht und das immer mit dem Kreislauf fährt, dann steigt die Sättigung von Salzen und anderen Stoffen innerhalb der Sohle und irgendwann fällt Salz aus. Das machen wir zum Beispiel auf Sylt par excellence aktuell, indem wir dort Sylter Meersalz herstellen. Genauso aber auch, wie wir jetzt aktuell aus Ammoniumsulfatlösungen, die im Bereich der Biogasanlagen entstehen, ein Düngersalz produzieren.
Und wo überall wurde das schon effektiv eingesetzt? Wo mussten Sie schon solche Anlagen bauen?
Ja, Sie haben ja gerade schon Sylt angesprochen.
Oder zum Beispiel in Namibia?
Ja, wir haben ja angefangen mit der klassischen Meerwasserentsalzung. Da haben wir ein System in Namibia stehen, solarbetrieben. Wir haben zwei Systeme im asiatischen Raum, in Vietnam und eins auf der Ölplattform stehen. Die laufen nicht immer dauerhaft, das muss man dazu sagen. Das waren viele Piloten, wo wir es getestet haben. Und dann haben wir auf Sylt jetzt seit 7 Jahren die Sylter Meersalzmanufaktur, eine Saline, stehen. Saline heißt nichts anderes als, dass wir eben so lange Wasser entziehen, bis das Salz ausfällt. Also wir nehmen die Brine, die Sohle, wie wir sagen, also das ist das Wasser, was aus dem Modul rausgeht, wenn das erste Mal Wasser entzogen worden ist, und nehmen diese Brine-Sohle uns vorne wieder als Input.
Ja.
Also im Kreislauf, das heißt, es wird immer mehr Wasser aus dem gleichen Inhalt herausgezogen, der Inhalt wird immer weniger. Jetzt muss immer Salz ausfallen.
Ja.
Das ist die Saline abfüllt. Und dieses Ausfallen des Salzes, das passiert in einem sogenannten Setzbecken. Das heißt, diese heiße Sohle kommt da rein. Und wenn sich dieses Setzbecken oder dieses Wasser da drin noch weiter abkühlt, dann fällt in der Säle aus. Also Wasser, wenn es immer kälter wird, bestimmte Stoffe kann es da nicht mehr halten. Das ist unterschiedliche Sättigungsgrenzen von unterschiedlichen Stoffen. Aber bei NaCl ist es so, je kälter, desto weniger kann das Wasser das Salz halten. Also fällt es aus und das wird dann ganz normal mit einem Schöpflöffel übertrieben gesagt herausgehoben. Und dann haben wir jetzt in letzter Zeit sehr intensiv Anlagen auf Biogasanlagen stehen.
Ja.
Die dienen dazu, zum einen Nährreste aufzubereiten und zum anderen Oberflächenwässer und Silage-Sickersäfte aufzubereiten. Und hier geht es im großen Tenor eigentlich darum, und das ist eingangs, weil ihr über Grundwasser redet, im Rahmen der Düngemittelverordnung den Grundwasserschutz sicherzustellen.
Ja.
Also Stickstoff herauszuholen, Stickstoff, Phosphat herauszuholen, sodass es wieder ganz normal zur Düngung auf die Flächen kann.
Also um die Versauerung des Bodens nicht aufzuhalten, aber zumindest wieder zu normalisieren.
Also man hat letzten Endes im europäischen Rahmen, im deutschen Rahmen durch verschiedene Brunnen festgestellt, dass der Grundwasser, dass in bestimmten Grundwasserbereichen zu viel Stickstoff, zu viel Phosphor drin ist. Auf der anderen Seite müssen natürlich die Landwirte müssen düngen, es geht gar nicht anders. Die Viehhalter müssen ihre auf Deutsch Scheiße loswerden. Die Gülle müssen auch nachher, das ist auch Dünger für das Grünland, was die Tiere später wieder fressen. aber es ist in manchen Regionen im Zweifelsfall zu viel, zu intensiv auf eine kleine Fläche raufgekommen. Um das jetzt zu entzerren, gibt es Vorschriften, die da sagen, also ihr dürft pro Hektar und Jahr nicht mehr als 170 oder jetzt 100, teilweise 130 Kilogramm Stickstoff ausbringen und so viel Phosphor. Da aber in den Gärresten oder in den Gülen mehr drin ist, kann man zum einen den Stickstoff rausholen mit unserer Technik, indem wir flüchtigen Stickstoff während der Verdunstung rausholen. Der zweite Schritt ist aber auch, dass man einfach nur Wasser rausholt. Damit konzentriert man diese flüssige Suppe immer mehr und die, sag mal, der Dünger, das ist Gärrest oder das Gärprodukt oder der Gülle ist letzten Endes ein Dünger, ein Wertstoff. Je konzentrierter, desto höherwertiger ist er, desto weiter weg kann ich ihn auch fahren, sinnvoll für Geld.
Ja.
Das ist.
Aber denken Sie trotzdem, dass es eine langzeitige Lösung sein kann oder könnte?
Also, man muss unterscheiden zwischen Wasserversorgung und Grundwasser intakt halten.
Ja.
Natürlich ist es so, dass wir alle in Deutschland letzten Endes von den diversen Brunnen in den diversen Wasserfußgebieten leben. Dort ziehen die Wasserwerke ihr Wasser raus und wenn da zu viel Stickstoff ankommt, dann müssen die Wasserwerke viel mehr Reinigungsarbeit leisten. Also ja. Wenn es nicht vorne rausgeholt wird, muss es hinten rausgeholt werden.
Ja.
Da ist natürlich so eine Anlage, wie wir sie haben und wie sie sicherlich auch von anderen hergestellt wird, ein wichtiger Beitrag, um den Eintrag erstmal wegzustellen. Wenn man aber perspektivisch weiterguckt, insbesondere wenn man zum Beispiel weiter nach Süden Europas guckt, braucht man gar nicht so weit gehen, Spanien, wo sie regelmäßig Wasserknappheiten haben, da nützen solche Technologien dann auch nichts mehr, sondern da geht es viel elementarer darum, überhaupt erstmal wieder frisches Wasser herzustellen. Das ist dann die klassische Meerwasserentsalzung, wo sie eben jetzt dann ähnlich wie auf Sylt, der will nun Salz produziert, aber sagen, na, da ist jetzt Wasser produzieren. Das geht natürlich.
Also wäre das eine Lösung, zum Beispiel für Spanien, solche Anlagen zu bauen?
Das wäre eine Lösung für Spanien, immer dann unter der Voraussetzung, dass sie irgendwo Wärmequelle haben, die wir nutzen können. Da muss man natürlich ganz klar sagen, dass TerraWater ja nicht allein selig machen ist, sondern es gibt diverse Technologien. Das ist angefangen von großen Umkehrosmosen und großen thermischen Kraftwerken, die das Vielfache an Menge von Wasser produzieren, wie wir es können.
Ja.
Aber es gibt hier eben, wenn man sich in den arabischen Raum guckt, Golfstaaten, da stehen Anlagen, die machen 500.000, fast 1 Million Kubikmeter Frischwasser am Tag. Unsere Anlagen müssen machen zwischen 5 und 100 Kubikmeter Frischwasser am Tag. Nur, dass man mal so dieses Größenvorstellung hat. Das heißt, wenn man über Grundwasserschutz nachdenkt, wenn man über Trinkwasseraufbereitung nachdenkt, grundsätzlich darüber, Menschen Wasser zu geben, so ist das immer eine Frage, in welcher Region bin ich, wie viel brauche ich, habe ich Skilled Worker vor Ort, die überhaupt so eine Maschine eigentlich bedienen können, bin ich out of area wie in Namibia. Unsere Technik kann einen sinnvollen Beitrag leisten, besonders in dem Bereich auch, um dafür zu sorgen, dass Abwässer gar nicht erst mit so viel Dreck in die Umgebung kommen, sondern frisches Wasser rausgezogen wird und das eingeleitet wird und der restliche verbleibende negative Strom besser entsorgt werden kann. Aber wenn man das globale Szenario sieht, so muss man sicherlich die verschiedensten Technologien, die es da am Markt gibt, ich sagte gerade Umkehrosmose, Multistage Flash, Multi-Effect Distillation und eben auch unsere MPA dazu nehmen.
Umkehrosmose ist, wenn man durch eine semipermeable Membran Salzwasser zum Beispiel durchstößt, oder? Und dadurch Trinkwasser gewinnt.
Das ist und richtig? Das Salz bleibt auf der anderen Seite der Membran.
So ist das. So ist okay. Das heißt, ihr jagt mit hohem Druck, Also die Umkehrosmose hat immer etwas mit Druck. Es wird das Rohwasser mit Druck in eine Membran oder eine Röhre gedrückt. Das Wasser geht durch die feinen poren Ritzen und ist Frischwasser auf der einen Seite. Nicht so frisch wie TerraWater es macht, das muss ich fairerweise sagen. Ja, ist auch so. Ist einfach so, weil wir eben. Also ihr müsst euch das einfach vorstellen. Bei der Umkehrosmose kommt am Ende des Tages das Rohwasser in irgendeiner Form wieder in Kontakt mit dem Frischwasser durch die Membran.
Ja,
da kommt immer noch ein Teil von an. Bei einem thermischen Prozess, sei es jetzt TerraWater oder Multistage Flash, geht alles erstmal über die Dampfphase. Das heißt, es kommt hier das frische Wasser, nur das, was tatsächlich auch verdampfen würde. Das heißt, Leitfähigkeiten und Reinheiten sind dort deutlich höher. Insofern hat Umbruchosmose auch immer so einen negativen Beigeschmack, was Trinkwassergewinnung und ähnliches angeht. Aber es ist momentan in der Welt State of the Art. Also das ist die große Technik, mit der man heutzutage aktuell Frischwasser macht. Aber vollkommen richtig erklärt, ist im Prinzip ein druckbasiertes System und es wird auf eine Membran gedrückt. Salz bleibt auf der schlechten Seite, Wasser geht in die gute Seite, aus wie Maus. Man kann sich vorstellen, dass irgendwann so eine Membran natürlich dazu ist, muss wieder viel gespült werden, weil Dreck drin hängen bleibt. Das habe ich alles nicht bei thermischen Verfahren.
Ja. Auch noch, also wir haben hier auf der Liste auch noch Nachteile der Wasseraufbereitung. Also so wie Sie es machen, es gibt ja aber auch viele Probleme mit Salzwasser gerade, auch durch Wartung der Geräte. Wie ist das denn bei thermischen Verfahren?
Bei den thermischen Verfahren ist es so, dass der reine Wassergewinnungsprozess ein sehr reines, muss ich sagen, hochreines Wasser produziert. Was alle Verfahren gemein haben, ist, dass natürlich in dem Rohwasser, in dem Meerwasser, was reinkommt, klar, da ist eben nicht nur Wasser drin, sondern da ist NaCl, da ist Stickstoff drin, im Meerwasser sind eigentlich alle Elemente vorhanden, die man auf der Welt findet, wenn sie in homöopathischen Dosen drin sind. Und natürlich ist dann auch Biologie drin, ist ja ein lebendes Gewässer, ne? Da sind Algen drin, sonst was. Und jetzt stellt euch vor, dass ihr dieses auf eine Membran pumpt, da ist die Membran ratzfatz zu. Dann gibt es auch so Begriffe wie Scaling und Fouling, das heißt, dass ein Härtebildner im Wasser drin, die setzt etwas zu. Wenn ich Wärme drauf gebe, fällt Härte gerne aus. Das ist der Kalk im Kessel der Mutter, ja, oder des Topfes. Das heißt, gerade bei Rumkeosmosen und bei diesen anderen thermischen Verfahren wie Multistage Flash und ähnlichem, habe ich eine sehr aufwendige Vorfiltration zu tätigen, sogenannte Pre-Treatment. Da kommen teilweise Chemikalien ins Spiel. Die sind unschön, das sind die sogenannte Antiscalante und Antifouling, Antiscaling, Antifouling, sagt schon, also einmal gegen Härtebildner und einmal gegen Biologie, die sich irgendwo niederschlägt. Da kann ich sagen, das brauchen wir bei TerraWater nicht. TerraWater kommt komplett ohne Chemikalien aus. Das Einzige, was wir unseren Kunden empfehlen, wenn sie, ich sag mal, an der Meeresküste Wasser entnehmen und es sandig ist, dass sie sich ein Setzbecken. Das heißt, dass Grobteile wie Sand und ähnliches Zeit haben, sich abzusetzen und man nur eine Frische macht. Dann muss man nicht so oft sauber machen. Was ab und zu passieren kann bei uns, ist natürlich auch eine Art Scaling. Aber dieses Scaling kann man mit Ameisensäure sauber machen. Das ist ein natürliches Produkt. Ein bisschen wie Essigsäure, wenn man zu Hause den Eierkocher sauber macht oder die Kaffeemaschine. Das ist der Vorteil von kleinen Systemen, die mit überschaubarem Aufwand, das machen wir in Namibia alle halbe Jahr mal, dass die da mit Ameisensäure reingehen müssen. Das ist mit Umkehrosmose nicht möglich. Da ist es dann auch nach dem, also man muss sich vorstellen, das ist ein Pre-Treatment, das ist erstmal Grobfiltration, das haben wir auch, Setzbecken vielleicht, das haben wir auch. Dann aber chemikalische Keule, um überhaupt das Wasser so vorzubereiten, also alles andere rauszuholen, damit ich sie mit dem Filter jagen kann. Und danach muss ich das Wasser, was ich hinten herausbekomme, auch nochmal wieder ein Post-Treatment machen. Das heißt, ich hole die Chemikalien wieder raus. Also ist alles ein bisschen aufwendiger, nicht so schön. Und es gibt derzeit eine Tendenz in der Welt, dass zumindest die, die es sich leisten können, sagen, also eigentlich wollen wir keine Umkehrosmose mehr. Finden wir emotional doof. Es hat einen Environmental Impact, den wir nicht absehen können. Es hat eventuell auch noch einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Wir wissen nicht genau, was wir da trinken. Und das Dritte, was ich angesprochen habe, das mit dem Salz. Alle Entsalzungsmaschinen haben natürlich am Ende des Tages eine sogenannte Brine, eine stark konzentrierte Sohle. Die muss irgendwo wieder hin. Und die geht meistens zurück ins Meer. Und früher zumindest hat man oftmals den Fehler gemacht, dass man diese Brine zurück ins Meer geschickt hat im Rahmen einer Bucht oder ich sag mal klassisches Totes Meer. Nicht das Tote Meer, der Arabische Golf. Der hat sich über die Jahre um 3% in der Salzigkeit aufkonzentriert. Oh. Also ist salziger geworden. Das führt auch zu Korallensterben, all solchen Geschichten. Deswegen findet man in Ägypten, Hurghada, werden Umkehrosmose verboten. Die dürfen nicht mehr direkt einleiten, weil das die Umwelt nicht hat. Das heißt, man sucht jetzt Technologien, die möglichst alles Wasser, was ich einmal aus dem Meer herausgepumpt habe, auch wirklich zu Trinkwasser aufbereitet. Und der Rest, der überbleibt, natürlich bleibt Dreck über, also Stoffe bleiben über, dann vielleicht am Land zu lagern zu können. Nicht?
Ja.
Oder weit draußen im Meer wieder zurückzuführen. Dann vermischt es sich auch wieder sofort und ist alles so gut.
Mhm.
Ja.
Ja, dann bedanken wir uns, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank. Ja, sehr vielen Dank. Also das war jetzt Herr Hein, unser Spezialist von der TerraWater GmbH, der mit Wasseraufbereitung arbeitet und uns dazu noch ein bisschen was erzählt hat. Um nochmal auf das Thema Grundwasservorkommen in Deutschland zurückzukommen, beziehen wir uns jetzt nochmal ein wenig auf den Nordwesten Deutschlands, der ja auch sehr große Probleme mit Wasserverunreinigung hat, Grundwasserverunreinigung, gerade durch Dünger und durch die Landwirtschaft.
Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern haben die Leute da sehr große Probleme, weil das Grundwasser und der Boden mit Nitrat verschmutzt sind und deswegen werden jetzt Gesetze eintreten, die genau gegen die Verschwendung von Grundwasser gelten, genauso wie in Florida.
Ja, also dass die Leute Wasser sparen, weil Florida ist jetzt das Extrembeispiel. Da ist ja sehr große Wassernot und ja, das Wasser ist da sehr viel mehr wert als hier und deswegen müssen die Bürger das auch sparen.
In Mecklenburg-Vorpommern war das jetzt nicht ganz so extrem. Der Wasserstand war da zwar so niedrig wie fast noch nie, aber wenn in Mecklenburg-Vorpommern diese Regelungen eingehalten werden, normalisiert sich der Wasserspiegel auch wieder. Aber trotzdem durch die hohe Belastung der Landwirtschaft müssen diese Schadstoffe trotzdem rausgefiltert werden, da sonst der Boden und das Grundwasser damit verseucht werden. Die Verseuchung des Grundwassers und vor allem des Bodens tritt vor allem in Regionen in Deutschland auf, wo viel Landwirtschaft betrieben wird. Das ist vor allem im Nordwesten Deutschlands und im Süden, vor allem im Südosten. Da sind die Nitratwerte im Boden besonders hoch und dementsprechend die Verschmutzung auch besonders hoch.
Also ja, in Mecklenburg-Vorpommern ist das Problem auch gar nicht so groß, dass das Grundwasser knapp ist. Also das ist auch ein Problem, aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass das benutzbare Grundwasser zur Neige geht. Das liegt nicht daran, dass es nicht genug Wasser gibt, sondern dass sehr viele Menschen auch sehr viele Landwirte auch ihren Landwirtschaftsabfall, sage ich mal, in der Natur entsorgt haben, zum Beispiel Dung. Und das ist dann in den Boden eingesickert und hat das ganze Grundwasser, ich sag mal, verseucht. Und so sind die Nitratwerte extrem hoch, extrem schnell angestiegen. Dazu wurden jetzt auch Gesetze und Regelungen eingeführt. Allerdings ist das ein sehr schweres Thema, da die Landwirte natürlich auch nicht ohne die Bedüngung von den Feldern, sage ich mal, leben können.
So wie Hein schon angedeutet hat.
Ja,
genau.
Dazu gibt es auch eine Heute-Show-Folge. Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr euch die mal angucken. Und da drin geht es darum, dass... Also, der Heute-Show ist eine Satire-Show. Und die haben es zwar ein wenig lächerlich dargestellt und einen Witz draus gemacht, doch die reden auch davon, dass viele Landwirte teilweise tonnenweise Dung und landwirtschaftlichen Abfall einfach verloren haben. Also tatsächlich haben sie gesagt, dass sie es einfach verloren haben. Aber im Endeffekt wurde der dann einfach in der Natur entsorgt. Und dieser Müll, der erzeugt dann natürlich Unmengen an Nitrat im Grundwasser.
Ja, man könnte jetzt denken, dass die Grundwasservorkommen wieder aufgestockt werden durch einen leichten Regenschauer oder so, aber das bringt halt einfach wirklich gar nichts, weil der trockene Boden sorgt halt dafür, dass das Wasser erstmal durch ihn durchsickern muss, der teilweise auch noch versalzt ist und verdüngt. Und deshalb sind die dementsprechenden Grundwasservorkommen, auch wenn sie durch den trockenen Boden durchkommen, versalzen oder voller Nitrat.
Ja, ich glaube auch, dass man direkt beim Problem ansetzen müsste und jegliche Verunreinigung des Grundwassers sofort verhindern müsste.
Und
ja, Regelungen für Bauern, Regelungen
für Landwirtschaft ist ja auch nicht mal alles. Also
und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja jetzt schon so Regelungen.
Für Industrien, die ihre Abfälle einfach in Flüsse kippen zum Beispiel.
Ja, also davon sind wir in Deutschland zum Glück nicht so viel betroffen. Aber ja, also Umweltverunreinigung allgemein, würde ich auch einfach sagen. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir gut aufpassen, mit unseren Grundwasservorkommen auskommen. Einfach.
Ja.
Und sonst haben wir ja noch relativ viel Wasser, Meerwasser. Da müsste man sonst vielleicht auf Wasseraufbereitung zurückgreifen oder von verschmutzten Grundwasser auf Wasseraufbereitung zurückgreifen. Aber das wird halt direkt sehr, sehr viel teurer.
Zum Beispiel die Sicherstellung, dass der Boden nicht zu sauer wird durch die landwirtschaftliche Übernutzung, wird auch sichergestellt von der EU. Da TerraWater zum Beispiel von der EU gefördert wird durch Gelder, um die Forschung halt voranzutreiben und immer neuere, bessere Technologien dafür zu entwickeln. Ein weiteres großes Problem ist natürlich die Überlegung, das Grundwasser in Deutschland zu privatisieren. Wenn so ein wichtiges Gut zum Überleben für die Menschen privatisiert sein würde, würde es ja nicht sichergestellt werden, ob jemand davon was kriegt oder für welchen Preis.
Ja, wir sind hier in Deutschland ja eigentlich auch gesetzlich relativ gut davon abgesichert. Das deutsche Grundwasser darf ja gesetzlich eigentlich nicht privatisiert werden. Allerdings gab es jetzt mal wieder in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel ein paar Überlegungen, Stadtwerke, Wasseraufbereitungswerke zu privatisieren. Und die würden dann natürlich auch mit dem Wasser dann, also die Privatisierung würde dann natürlich auch mit dem Wasser mitgehen. Und da ist das große Problem, dass Wasser in Deutschland nicht privatisiert werden sollte, da Wasser ein zu wichtiges Gut ist, dafür, dass der Preis von einem Markt bestimmt werden kann, von einem privaten Markt.
Genau, also wenn ein Unternehmen Wasservorkommen aufkaufen würde, die unabdingbar für das Leben in einem Land sind, dann stellt sich natürlich die Frage, für welchen Preis sie die verkaufen würden, wenn die Menschheit unbedingt dieses Vorkommen braucht.
Ja, das ich kann mir vor allem gut vorstellen, dass so Großkonzerne wie Nestle dann wahrscheinlich wieder versuchen, den Markt zu beherrschen und dann ganz schnell wieder die Sache ins Unfaire laufen würde und sie dann versuchen würden, die Bürger auszubeuten, genauso wie in Afrika. Und
ja, also ich glaube auch, dass das Problem einfach ist, dass sowas ganz schnell zur, ich sag mal, Normalität werden kann. Wenn das Wasser privatisiert wird, wird man keine andere Wahl mehr haben. Und ja, das ist halt einfach eine Ecke, in die man sich nicht begeben muss, wenn man schlau handelt.
Also man könnte ja zum Beispiel auch einrichten, dass es zum Beispiel Grenzen gäbe an der Privatisierung von Wasser. Also dass man zum Beispiel einfach sagen könnte, dass es Grenzen beim Preis gibt, dass Grenzen bei der generellen Privatisierung gibt und man das sozusagen dann so einschränkt, damit es einfach nicht aus dem Ruder geläuft und nicht ins Unfaire gerät.
Ich sehe nur keine Vorteile bei der Privatisierung von Wasser. Ich glaube, in dem Fall will nur Deutschland oder andere Staaten Geld in die Hand nehmen, Geld kriegen, beziehungsweise die Grundwasserversorgung vorantreiben. Das war ja zum Beispiel der gleiche Grund, weswegen auch das Mobilfunknetz privatisiert wurde. Das war nicht mehr eine Aufgabe des Staates, das auszubauen, sondern in einzelnen Unternehmen. Und dann hat man ja gesehen, dass das nicht gut lief. Deutschland wurde, was das anging, zu einem Flickenteppich und es gibt viele Orte, an denen keine geregelte Internetversorgung herrscht. Nicht mal Verbindung. Und wenn man das jetzt aufs Wasser überträgt, könnte es natürlich sein, dass es nicht mehr irgendwie verbunden ist, diese ganzen Wasserversorgungen, sondern dass es vielleicht Flecken in Deutschland gibt, bei denen die Wasserversorgung nicht so hoch ist, beziehungsweise teurer ist als woanders.
Ich würde noch mal gerne was sagen zu der Privatisierung von Wasser. Denn es gibt schon Vorteile. Also wenn das Wasser halt, wenn die Situation wirklich so aus dem Ruder läuft, dass es wirklich tödliche Folgen haben kann, würde der kontrollierte Gesundheitsstand von Wasser schon Vorteile haben, denn es würde halt einfach versichert werden, dass das Wasser sicher ist. Klar gäbe es dann schon wahrscheinlich wieder Leute, die Bürger über den Tisch ziehen wollen, aber es wäre halt einfach eine sichere Lösung.
Ich glaube, der größte Vorteil daran wäre, wie zum Beispiel beim Ausbau des Mobilfunknetzes, dass der Staat nicht eigene Mittel in die Hand nehmen muss und das Geld selber bezahlen muss, sondern reiche Unternehmen, das dieses Recht aufkaufen diese ganze Entwicklung beschleunigen.
Ja,
jedoch hat man keine Garantie dafür, dass damit richtig gehandelt wird.
Es ist halt ein wenig Fluch wie Segen, da, also im Endeffekt, wenn man einfach ganz trocken die Situation beobachtet, ist es ja direkt klar, man sieht das Grundwasser, den Bürger, den deutschen Staat und dazwischen will sich jetzt noch ein Privatunternehmen stellen, das dann da noch ein wenig Geld abnehmen kann. Also im Endeffekt würde es einfach teurer werden, das ist ein Fakt. Weil wenn es sich teurer werden würde, dann wäre das private Unternehmen nicht da. Allerdings ist die Frage jetzt, inwiefern würde es sich optimieren? Inwiefern wäre das im Sinne vom Volk? Also wie sehr würden wir davon profitieren? Und wenn es halt gut genug wäre, dass es sich lohnt, dann könnte man vielleicht diesen Preisanstieg, diesen Anteil, den das Privatunternehmen haben will, in Kauf nehmen. Aber das ist dann halt das Problem, dass man...
Ja, genau. Also unser Experte hat ja schon gesagt, dass es Leute gibt, die mit der Umkehrosmose auch versuchen, das Trinkwasser wiederherzustellen. Aber es ist halt einfach sehr unrein. Und wenn man dann auf Unternehmen oder gerade so private Unternehmen setzt, die halt eben sowas wie TerraWater machen und du einfach genau weißt, dass das Wasser dort sauber und ungefährlich ist. Ich glaube, also im Ernstfall würde sich das schon irgendwo lohnen.
Aber wo hast du die Garantie dafür, dass es sauber, dass das Wasser sauber ist?
Ja, von Privatisierung. Also ja, also ich glaube, da kann man sich recht sicher sein, weil das ist ja im Endeffekt der Job des privaten Unternehmens. Das hat die Mittel, also es kommt natürlich aufs Unternehmen an, aber ein privates Unternehmen hätte eventuell die Mittel und die Möglichkeiten, sich dann darum zu kümmern, das Wasser sauber genug zu machen, um es zu verkaufen.
Und ich glaube nochmal auf die Frage von der anderen aufzukommen, ich glaube einfach, dass das Volk dann sich darauf einstellen würde, dass eben auch bestimmte Faktoren beim Wasserkauf achten muss, die dann dementsprechend getestet werden müssten von zum Beispiel so ein Unternehmen wie, Unternehmen, die die Qualität von Wasser oder die Qualität der Trinkwassergewinnung testen.
Was das angeht, wäre es doch viel einfacher, wenn der Staat das kontrolliert und wenn man weiß, dass Deutschland das Grundwasser, wie es jetzt
ist. Was anderes sage ich ja nicht. Ich meine ja nur, dass es dann wahrscheinlich immer noch Tests gäbe und Faktoren, an denen man festmachen könnte, was man kauft oder warum man es kauft oder warum man da eben mehr zahlt. Und dann würde es sich schon lohnen.
Ja, na klar, es liegt ja auch auf der Hand. Also man sieht es ja, dass es so ist, dass wir in Deutschland haben es jetzt gerade so nicht nötig, diesen Weg zu gehen mit Privatisierung von Unternehmen. Und wenn, dann sollte es so sein, dass kein privates Unternehmen den Markt kontrolliert, weil in Deutschland hat man das nicht nötig. Man sieht es ja zum Beispiel in Afrika, ist es ja so, dass der Wassermarkt von privaten Unternehmen geführt wird. Und das ist aber auch nur, weil viele afrikanische Staaten selbst nicht die Möglichkeiten haben, ein stabiles Wasserversorgung bieten können. Ja.
Also in Deutschland wäre das wahrscheinlich nicht nötig. In Ländern wie Afrika, wo die nicht so die mittelloser sind als in Deutschland, wo es halt sich herausstellt, ob sie sich überhaupt leisten können, das ganze Land mit Wasser zu versorgen, ist es natürlich eine Überlegung, Geld darin zu verdienen, das Wasser zu privatisieren und zu verkaufen, um Geld für den Staat einzugewinnen. Jedoch ist es natürlich ein enormer Nachteil für das Volk, das darunter leidet.
Ja.
Also um jetzt zu einem abschließenden Fazit zu kommen, würde ich sagen, dass das Grundwasser in Deutschland, so wie es jetzt ist, nicht gefährdet ist. In manchen Bereichen sollte man darauf achten, dass die landwirtschaftliche Übernutzung oder irgendwelche Chemikalien nicht in das Grundwasser kommen. Und vor allem sollte man darauf achten, dass der Klimawandel gestoppt wird und es nicht zu Salzeinbrüchen kommt in den Grundwasservorkommen.
Und ich denke, dass sich die deutschen Bürger, wenn es so weitergeht, vielleicht darauf einstellen könnten, dass, wie in Mecklenburg-Vorpommern passiert, dass vielleicht Gesetze eintreten, die das ein wenig strenger machen, den Umgang mit Wasser und den Umgang mit solchen Sachen wie Dünger, die den Boden verunreinigen.
Ja, also ich glaube auch, dass wir in Deutschland uns auch erstmal keine Sorgen machen müssen um das Grundwasser und allgemein um Trinkwasser. Aber wir sollten in Zukunft ein wenig darauf achten, dass wir nicht zu verschwenderisch damit umgehen und auch, dass wir nicht zu sehr unsere Umwelt, also allgemein, dass wir gar nicht unsere Umwelt verschmutzen und auch einfach auf das Grundwasser achten, das wir doch so brauchen. Also ich glaube, dass wir ganz gut davor stehen, wenn wir darauf achten. Und ich glaube auch nicht, dass Herr Heinz' Lösung deutschlandweit die Rettung wäre. Und ja, einfach, dass wir in Zukunft ein bisschen besser überlegen, wie wir unser Wasser einsetzen und wie wichtig das Grundwasser für uns doch dann eigentlich ist.
Also das war es auch schon mit unserem Podcast. Wir verabschieden uns und bedanken uns natürlich noch herzlich bei Herrn Hein und natürlich auch seiner GmbH. Und wir hoffen natürlich, dass in Zukunft weiter sowas gefördert wird. Und ja, guten Abend.
Ja, auch von mir nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auch nochmal vielen Dank an Herrn Hein. Es hat mir selbst auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.